damit sind wir wieder zurück im Lokalmagazin in der zweiten Stunde und wir haben jetzt zu Gast Rebecca und Ina von Here and Queer Plus in Tübingen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, freut uns, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch vielleicht erstmal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
Dann fange ich einfach mal an. Also ich bin Rebecca, ich bin 24, ich studiere Erziehungswissenschaft in Tübingen an der Uni und hier in Queer ist quasi mein Ehrenamt. Das mache ich jetzt seit ein paar Jährchen schon quasi in der Leitung, die Jugendgruppe. Wir sind jetzt inzwischen auch relativ groß und drum, ich mache das sehr gerne und sehr viel in meiner Freizeit.
Ja, ich bin Ina, ich bin 26, studiere auch, habe in 2 Wochen mein Staatsexamen und bin dann hoffentlich auch soweit fast fertig. Here and Queer mache ich jetzt schon seit geraumer Zeit, ich weiß gar nicht wie viele Jahre. Zwischendurch gab es eine Pause, weil ich im Ausland war, aber ja, genau, wir betreuen die Jugendgruppe und machen manchmal noch so Aktionen zu spezifischen Tagen oder eben jetzt auch die Vortragsreihe, genau.
Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz erklären, was Here and Queer überhaupt ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es hatte schon mehrere Namen in unterschiedlichen Ausführungen. Ursprünglich hat das Ganze mal angefangen als die Jugendgruppe Jule und ist quasi vom Mädchentreff in Tübingen, vom Frauenprojektezentrum, ist es quasi eine Jugendgruppe und inzwischen, wir haben es jetzt dann umbenannt, darum heißt jetzt Here and Queer, das ein bisschen offener und inklusiver ist. Und betreuen das jetzt quasi so als ehrenamtliche Leitungen. Und im Prinzip, ja, wir sind eine Jugendgruppe. Die Jugendlichen sind 14 oder zwischen 14 und 27 Jahre alt. Und was wir machen, hängt immer ganz drauf an oder davon ab, worauf wir auch Lust haben. Also wir können das alles sehr frei gestalten. Aber viel einfach Freizeitaktivitäten, kochen, was basteln oder sowas.
Du hast was ganz Wichtiges vergessen. Wir sind eine queere Jugendgruppe.
Oh ja, das ist ja. Okay, ja. Man merkt, ich bin sehr in meiner queeren Blase. Ich vergesse es manchmal dazu zu sagen. Wir sind eine queere Jugendgruppe. Das ist das Stichwort. Und darum machen wir natürlich auch Aufklärungs- und Bildungsarbeit im queeren Bereich.
Und wie seid ihr so als hier in Queer Organisation, wie seid ihr organisiert? Also, was gibt es für Strukturen bei euch?
Also wir sind, wie Rebecca schon gesagt hat, eben an den Mädchentreff angegliedert. Da gibt es die Fachstelle Vielfalt. Das ist eine Anlaufstelle gerade für queere Personen. Da gibt es auch ein Beratungsangebot und da gibt es eben auch mehrere Jugendgruppen. Und wir sind eben ehrenamtlich eine von diesen Jugendgruppen. Und wir haben 3 Leitungspersonen, Sophia, Rebecca und ich. Und wir organisieren eigentlich alles vom Programm bis zu den ganzen Extrasachen. Ja, wie wir halt Bock haben und wie wir Zeit haben. Genau. Ja. Und wir treffen uns 2-mal im Monat, immer am 2. und 4. Freitag in der 8-Bar. Genau. Und alles andere, ja.
Genau, ja. Also du hast schon alles gesagt. Ich denke, von A bis Z machen wir irgendwie alles. Also wir sind da auch sehr autonom und zwar angegliedert, aber eigentlich haben wir da sämtliche Freiheiten.
Seid ihr dann auch quasi so ein richtiger Verein, also auch offiziell, oder seid ihr einfach wirklich so eine Gruppe an Leuten, die Bock haben, sich zu treffen?
Also der Mädchentreff ist ein Verein und die Fachstelle Vielfalt gehört da ja quasi dazu. Das wird gefördert von der Fernsehlotterie über so einen Projektantrag und wir sind kein eigener Verein, wir sind wirklich da quasi dran gehängt. Und von dem her sind wir wirklich tatsächlich eine Gruppe, wo einfach Bock hat, sich zu treffen. Wir haben mal angefangen, ich bin da zum Teil auch schon, Ina hat es ja schon gesagt, zwischenzeitlich war eine andere Leitung noch mit mir da, als Ina im Ausland war. Und da sind wir zum Teil auch schon einfach zu zweit gehockt. Also manchmal gab es auch Zeiten, wo echt niemand da war. Aber inzwischen sind wir, glaube ich, irgendwie, wenn mal alle da wären, wären es wahrscheinlich schon 50 aufwärts Leute. Also es wächst auch stetig.
Und wie habt ihr euch gegründet? Wie ist das Ganze überhaupt so zustande gekommen?
Also die Gruppe, die gibt es schon seit sehr langer Zeit. Schon Anfang von den 2000ern gab es die Gruppe. Und ich habe dann die Leitung übernommen, als ich relativ neu in Tübingen war, weil die Person, die das davor geleitet hat, eben gegangen ist. Und ja, also das wird so von Generation zu Generation weitergereicht. Genau.
Ja. Ja, es hat auch, wie gesagt, also ursprünglich mal angefangen als Jule, das steht für junge Lesben. Also es hatte auch mal irgendwie ein bisschen eine andere Zielgruppe oder eine eingeschränktere Zielgruppe. Und genau, als Ina dann ins Ausland ist, habe ich es dann übernommen. Ich war dann die nächste Generation quasi mit einer anderen Person. Und ja, und dann kam Ina zurück und jetzt sind wir, wo wir sind.
Ja, wir haben dann eben die Gruppe auch geöffnet für mehr Personen, weil wir eben auch fanden, dass der Name Junge Lesben nicht unbedingt das widergespiegelt hat, was wir an Personen da hatten, und sind jetzt eine Gruppe, die offen ist für Finter, also für Frauen, für Interpersonen, für nicht-binäre Personen, für Transpersonen und für Agender-Personen. Genau, einfach um da ein Angebot zu haben und auch einen Schutzraum. Oftmals sind queere Angebote eher an schwule Männer gerichtet, und deswegen haben wir uns irgendwie bewusst dazu entschieden, das jetzt mal so zu lassen, genau.
Und welche Altersgruppe kommt zu euch?
Also wir sind quasi offen oder inzwischen sogar noch offener. Ursprünglich war es mal ein bisschen kleiner, die Gruppe, jetzt ist von 14 bis 27 Jahre sogar. Also das, was so weithin als Jugend definiert wird, ist schon ein ziemlich großes Spektrum. Also man merkt dann manchmal schon ein bisschen die Unterschiede, wenn eine 14-jährige Person kommt und dann eine 27-jährige Person am Tisch sitzt, aber oft mischt sich's ganz gut durch, also es ist jetzt nicht störend, dass es quasi so eine große Spanne ist.
Die meisten Personen sind so zwischen 18 und 24, würde ich sagen, das ist der Großteil, meistens Studis.
Ja, oft zum ersten, zweiten Semester finden die dann den Weg zu uns.
Wer kann dann generell alles zu euch kommen? Habt ihr da, sag ich mal, so eine Einschränkung, wer kommen kann oder wer nicht? Oder ist es einfach generell offen?
Nee, also genau, es ist quasi auf Finter-Personen beschränkt. Das heißt, im Prinzip, an wen wir uns eben nicht richten, wären zum Beispiel Cis-Männer oder schwule Männer. Und ja, sonst sind wir eigentlich relativ offen. Also durch das, dass wir jetzt die Zielgruppe auch geöffnet haben. Drum haben wir es ja auch umbenannt in hier und queer, weil queer ja das auch so ein bisschen eher repräsentiert, dass es so ein breites Spektrum ist.
Und wie oft trefft ihr euch dann?
Das ist quasi, also das kommt ganz drauf an, wie viel Sonderprogramm wir haben. Jetzt im Oktober ist ein bisschen mehr, November vielleicht auch noch, aber in der Regel ist zweimal im Monat, immer den zweiten und vierten Freitag.
Wie viele Leute seid ihr dann aktuell? Also gibt es da gerade auch vielleicht so eine Tendenz, dass tatsächlich immer mehr Leute dann auch jetzt dazukommen?
Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe und ja, also wie gesagt, schon über 50 Leute drin und die meisten davon auch aktiv. Wir sortieren da dann auch ab und an wieder aus, ne? Weil, ja. Aber wir haben es gerade ein bisschen beschränkt, weil die Räumlichkeiten nicht so groß sind und wegen Corona. Deswegen sind wir meistens nur so 20 bis 25 Leute, weil wir einfach nicht mehr reinlassen dürfen können. Genau, das ist ein bisschen schade, aber ja.
Ja, also wir bieten gerade auch eben über diesen Taktantrag solche Inputs an. Und bei gewissen Themen, die auch sehr gefragt sind, haben wir jetzt zum Teil auch schon aufgeteilt, dass wir zwei Termine angeboten haben zum gleichen Input, zum gleichen Thema, weil wir die ganzen Leute gar nicht in den Raum reingekriegt haben. Und so wurde es im Prinzip auch schon sehr eng. Also es hat es dann gerade so hingehauen.
Welche Themen sind besonders gefragt, wenn du sagst, dass es welche gibt, die besonders gefragt sind?
Also in dem Fall war es jetzt ein Input zu sexueller Aufklärung, quasi die Queer Edition. Wir hatten die Rückmeldung bekommen und ich meine, das wissen wir auch selber aus der Schulzeit, bekommt man da nicht so diese queere sexuelle Aufklärung oder allgemein da irgendwas dazu erzählt und schon gar nicht im positiven Sinne. Man hat auch nicht die Möglichkeit, da Fragen zu stellen, und darum haben wir uns da die AIDS-Hilfe eingeladen. Die haben da uns quasi so einen Workshop dazu angeboten und das zusammen mit den Teilnehmern einfach mal so ein bisschen durchgesprochen, aufgeklärt und dann eben vor allem auch eine lange und ausführliche Fragerunde angeboten, die eigentlich sehr gut angekommen ist.
Ja, ich glaube, das Wichtige und warum das so gut angenommen wurde, ist eben auch der Raum und dass da eben nur queere Personen drin sitzen und man dann nicht so die Person ist, die irgendwie anders ist als alle anderen, und dass man dann ja irgendwie einfach sich nicht verstellen muss und auch einfach alles fragen kann, was man sonst nicht fragen würde. Und man holt sich ganz viel Info online und so, aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich auch in Person drüber austauschen kann. Über die Erfahrungen, die man gemacht hat, was daran gut war, was nicht, was für Fragen man hat. Genau.
Ja, ich glaube, das ist allgemein bei uns in der Gruppe so ein großer Aspekt von, ich komme da hin und anderen Leuten geht es auch so wie mir oder was zu erzählen und dann gibt es doch eine Person, die sagt, ah ja, das kenne ich auch. Also ist einfach ein sehr gutes Gefühl und das geht jetzt nicht nur um quasi sexuelle Aufklärung oder was damit zu tun hat, sondern auch allgemein so, ich bin nicht komisch oder andersartig oder immer die einzige Person in der Gruppe, die übrig ist, wenn es um ein Thema geht, sondern da habe ich nochmal 10 Leute sitzen, denen es genauso geht.
Bietet ihr dann quasi auch so eine Art Schutzraum für die Menschen, die zu euch kommen?
Ja,
das also ist ja wir genau hoffen es. Ja. Also wir geben unser Bestes, einen sichereren Raum zu schaffen. Ja, auch meistens klappt das, also eigentlich klappt das immer ganz gut. Ja, also man merkt es auch, dass die Leute sich wohlfühlen. Die Leute kommen immer wieder, die bringen mehr Leute mit. Und deswegen denke ich schon, die schließen auch Freundschaften untereinander und das ist richtig schön zu sehen, dass es ja einfach auch ein Ort ist der Begegnung, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie sich ausdrücken können. Genau, also das ist uns, glaube ich, schon ein großes Anliegen und ich würde sagen, wir machen das ganz gut.
Ja, doch. Ja, und wir haben jetzt auch immer wieder die Rückmeldung gekriegt, dass es auch bei denen so ankommt, wie wir das vorhaben zu schaffen.
Wollt ihr vielleicht dann einfach mal generell erzählen, was ihr alles anbietet an Veranstaltungen oder was auch immer?
Wie viel Zeit habt ihr?
Also wir haben unser regelmäßiges Programm, eben wie gesagt, 2. und 4. Freitag im Monat. Da ist ganz unterschiedlich, aber es gibt so ein paar Traditionen, die wir schon haben mit der Gruppe. Also einmal, wir machen immer so im Quartal so eine Programmvorschau und mindestens einmal muss es einen Spieleabend geben. Genau, dann tun wir auch gerne gemeinsam kochen und backen und das dann auch zusammen essen. An Halloween tun wir immer Kürbisse schnitzen. Normalerweise gehen wir auch immer zusammen auf den Schokomarkt. Wir gehen immer zusammen auf die Pride in Stuttgart. Genau, und
ja, dann gibt es auf ein Sommerfest und so eine Jahresabschlussfeier, also so eine Weihnachtsfeier sozusagen. Genau, wir haben auch schon sonst Ausflüge gemacht. Zum Beispiel, als ich damals als Teilnehmende in die Gruppe gekommen bin, sind wir zum Beispiel ins Rittersportmuseum gegangen als Ausflug. Das war ja, auch ganz nett, da mal irgendwie so mit der Gruppe wegzugehen quasi. Und dann bieten wir auch an quasi, also gerade jetzt nach Stuttgart zum Beispiel, das ist jetzt ja nicht unsere Veranstaltung der CSD, aber wir versuchen das dann auch zu organisieren, dass wir da zusammen hingehen können. Genau, und jetzt dann im November gibt es zum Beispiel auch noch einen Kinoabend oder nee, Mittag sogar in Rottenburg. Das ist organisiert von Lambda und da gehen jetzt auch als Gruppe dann hin. Genau, also solche Sachen. Es kommt dann auch viel, was von außen an uns herangetragen wird, wo wir uns dann quasi organisieren und mitgehen oder hingehen. Aber viel von uns aus dann jetzt gerade eben aktuell die Vortragsreihe und die Inputs sind so unser Hauptding.
Die Inputs haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, weil Rebecca und ich hatten beide das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr unserem Bildungsauftrag nachkommen wollen und Spaß ist schön und gut, aber wir hatten auch das Gefühl, dass viele Fragen waren zu viele Themen, die wir irgendwie auch beantworten wollten und deswegen haben wir jetzt diese Inputs organisiert. Das waren jetzt insgesamt 8 Stück dieses Jahr und eben zu ganz verschiedenen Themen. Also wir hatten zum Beispiel jemanden da, der uns über queere Geflüchtete erzählt hat. Wir hatten einen Vortrag über was ist Queerfeminismus. Wir hatten ein Selbstfindungsworkshop, wer ist in der Mitte der Gesellschaft, wer bestimmt, wer da ist, wie fühle ich mich, wo würde ich mich positionieren, solche Sachen. Wir haben jetzt noch einen Input zum Thema Inter, weil das auch groß gefragt war. Genau, und jetzt eben die Vortragsreihe, die an die ganze allgemeine Öffentlichkeit gerichtet ist, wo wir eben ja queerfeministische Themen versuchen zu diskutieren. Genau.
Ja, genau. Da sind wir eigentlich ganz gut ausgelastet.
Ganz ruhig zuerst. Wollt ihr vielleicht gerade zu der Vortragsreihe nochmal ein bisschen was erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Welche Leute kommen da so als Vortragende?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Also wir haben, wie Ina schon gesagt hat, damals so ein bisschen überlegt, wie können wir das umsetzen, dass wir so ein bisschen queere Themen mehr ja mit Bildung quasi rüberbringen können und das einmal natürlich bei uns in den in der Gruppe intern, das einfach in dem Schutzraum dann auch passiert und dann natürlich auch ein paar mehr, also wie gesagt, da waren es jetzt 8 Themen Und dann dachten wir, ja gut, wenn wir das eh schon organisieren, dann können wir es ja eigentlich auch für die breite Öffentlichkeit machen, dass auch quasi jedes Alter kommen kann, jedes Geschlecht, dass einfach auch nochmal andere Leute erreicht werden damit. Und dann haben wir uns für die Taktausschreibung beworben, also den Antrag gestellt. Und ja, das haben wir dann auch genehmigt bekommen, zum Glück, und konnten das dann auch finanzieren dadurch. Und drum haben wir das jetzt auch entsprechend daran gegliedert quasi oder daran orientiert, organisiert. Wir waren halt da schon ein bisschen eingeschränkt, was wir da an finanziellen Mitteln hatten. Drum sind es jetzt 4 Vorträge geworden insgesamt. Und ja, die Themen, einen hatten wir jetzt schon am Mittwoch. Das war der erste zu queeren Geflüchteten von Lilith Rasa. Und jetzt kommen noch 3. Der nächsten Mittwoch, da geht es um Was ist Queerfeminismus überhaupt? Von Jung und Queer Ulm. Das ist auch eine Jugendgruppe, die Vorträge macht. Die haben schon ein paar bei uns gemacht. Und dann kommen nochmal 2 Vorträge, auch im Oktober, immer an dem Mittwochabend um 19 Uhr. Da kommt einmal Queer Handicap, das ist ein Verein, der erzählt eben über, ja, wie ist es denn, queer zu sein und eine Behinderung zu haben, eben auch über Mehrfachdiskriminierung. Das war uns auch wichtig, da irgendwie ein bisschen die Diversität noch mehr darzustellen. Und dann haben wir nochmal einen Vortrag, der auch so ein bisschen über Mehrfachdiskriminierung geht. Da kommt Marco Linguri, der ist transmuslimisch, der traut auch queere Pärchen quasi im Islam, das ist auch nicht ganz so üblich und ist auch sonst sehr aktivistisch. Genau, und der wird da auch einen Vortrag halten.
Seid ihr auch Teil der Tübinger Queerwoche?
Ja. Also wir haben eben diesen einen Vortrag, der letzte von Marco Linguri, der fällt in die queere Woche, und wir haben uns jetzt als Gruppe darauf beschränkt. Wir machen am CSD mit, wir laufen in der Parade mit, und die Fachstelle macht dann auch noch ein Angebot. Also die Fachstelle Vielfalt macht mehrere Workshops. Ich glaube, einen zum Thema, also es geht immer um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, und es gibt verschiedene Zielgruppen. Der eine ist eben an MultiplikatorInnen gerichtet, also gerade Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen. Der andere ist an Eltern gerichtet, und der dritte ist eben an SchülerInnen und Studierende gerichtet. Ja. Genau. Also wir arbeiten auch ganz viel mit der Fachstelle zusammen. Es gibt auch das Peer-Projekt von der Fachstelle, wo dann eben Leute, junge, queere Menschen mitgehen zu diesen Workshops, die die Fachstelle macht. Und das sind eigentlich meistens Leute, die auch zu uns in die Gruppe kommen, die dann da mitgehen und ja, eben die Fragen von den SchülerInnen und manchmal auch FSJlerInnen zu beantworten. Einfach aus einer persönlichen Perspektive und eben auch im Alter näher dran ist natürlich ein bisschen interessanter, als wenn da ja irgendjemand, der 30 Jahre älter ist, die Fragen beantwortet, ist vielleicht nicht ganz so interessant.
Ja, wobei, also unsere Uli, die da mitgeht, quasi die Leiterin von der Fachstelle Vielfalt, die hat halt auch nochmal eine andere Perspektive. Die hat zum Beispiel eine Regenbogenfamilie, das ist auch ganz interessant eigentlich, aber die meisten Fragen gehen tatsächlich eher an uns dann als Peers, weil wir einfach auch näher dran sind.
Habt ihr auch, ich weiß gar nicht, vielleicht könnt ihr das gleich nochmal sagen, ob es in Tübingen generell auch noch andere Jugendgruppen oder sonstiges gibt, und arbeitet ihr da auch mit denen zusammen oder tauscht euch da aus und macht Veranstaltungen zusammen?
Das wäre natürlich ideal, jetzt durch Corona ist alles ein bisschen schwierig. Also es gibt noch die Jung- und Queer-Gruppe, die wird geleitet von eben Uli von der Fachstelle Vielfalt. Die ist auch offen für alle. Und dann gibt es auch noch Tybian, das ist angegliedert an die AIDS-Hilfe. Aber die treffen sich nicht so oft. Und also ich glaube, Tybian hat jetzt seit Corona keine Treffen mehr gehabt, weil dann auch die Beschränkungen waren und dann sind Leute weggezogen. Und genau, also Jugendgruppen. Es gibt noch Transaktion und Café Trans, die sind jetzt nicht spezifisch für Jugendliche, aber eben für Transpersonen. Da gehen auch einige Leute in unserem Alter hin. Genau, aber das war es dann auch an queerem Angebot für Jugendliche in Tübingen.
Ja, also es gibt dann, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, wie so die queere Hochschulgruppe oder so ein Stammtisch oder sowas. Also das Kino Arsenal oder
genau,
Arsenal.
Beide zusammen.
Ich glaube, beide zusammen, genau. Die machen da auch viel, aber so wirklich jugendspezifisch sind es eigentlich, also hauptsächlich oder am aktivsten ist jetzt gerade unsere Gruppe, würde ich sagen.
Es gibt noch das Podcast-Projekt, genau. Das ist angegliedert an uns tatsächlich. Also hier in Queer Podcast gibt es noch, das ist, wir haben mehr oder weniger die Ressourcen gestellt und die dürfen da ihren eigenen Podcast machen zum Thema Queer, was auch immer sie besprechen wollen. Einfach um, ja, denen auch nochmal Möglichkeiten zu geben, das nach außen zu tragen, weil das Problem ist eben auch oft, dass es im ländlichen Bereich nicht so viele Anlaufstellen für queere junge Menschen gibt und dann dachten wir, wir schaffen dieses Podcast-Projekt einerseits zum Empowerment von den Jugendlichen, die das dann eben machen, aber andererseits natürlich erreicht man damit ganz andere Leute, die jetzt nicht unbedingt nach Tübingen fahren können. Also wir kriegen oftmals Anfragen von wirklich, ja, also einmal gab es eine Person, die war da und die ist jedes Mal 2 Stunden mit dem Auto zu uns gefahren und 2 Stunden wieder nach Hause, weil das das nächste war, was es gab. Und ja, da muss man erstmal ein Auto haben, um das dann überhaupt machen zu können. Aber ja, also das ist schon...
Ja, ist einfach wichtig. Ich bin, als ich aufgewachsen bin, hatte ich da auch nie irgendwie Zugang zu und das war uns beide ein Anliegen. Und da ist jetzt die erste Staffel, ist jetzt auch schon raus quasi. Die findet man überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Co. Genau, und die sind da gerade in der Mache. Jetzt mal schauen, wann da die zweite kommt.
Seid ihr dann, also nicht nur für Jugendliche, weil ihr studiert ja auch beide hier, seid ihr auch an der so hochschulpolitisch an der Uni aktiv in die Richtung?
An der Uni jetzt weniger. Wir sind eher dann so quasi kommunalpolitisch, also mit der Stadt machen wir viel. Und sind zum Beispiel auch beim Aktionsbündnis Gleichstellung sind wir jetzt dabei. Da gab es jetzt auch vor kurzem das erste Treffen. Das hat sich jetzt neu gegründet. Und versuchen da auch viel irgendwie am Ball zu bleiben, zu gucken, dass wir da die Leute auch, wenn die Anfragen haben, quasi dem auch gerecht zu werden. Sind zum Beispiel auch im Taktrat und in der Taktjury, ist ja auch von der Stadt. Genau, das sind dann eher solche Projekte. Jetzt mit der Hochschulgruppe oder der Uni an sich haben wir jetzt, die Baustelle sind wir jetzt noch nicht angegangen.
Also es gibt Leute aus unserer Gruppe, die eben die neue queere Hochschulgruppe gegründet haben. Das heißt, wir kennen die Leute, aber ja, also wir können nur so viel machen, das ist ja nicht unser Job, sondern ist alles ehrenamtlich und ja, also wir konzentrieren uns dann halt schon ein bisschen auf die Jugendlichen und auf die Stadt mit der, auf die Arbeit mit der Stadt. Genau.
Ja, wie schätzt ihr generell so die Situation für queere Menschen in Tübingen ein? Also würdet ihr Tübingen als eher offen bezeichnen oder was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt?
Ja, also wie gesagt, ich komme vom tiefsten schwäbischen Land und von dem her ist das schon ein sehr großes Kontrastprogramm, wenn ich jetzt hier nach Tübingen komme. Und ich würde auch so allgemein sagen, also von den Städten, die ich jetzt bisher so erlebt habe, ist Tübingen allgemein sehr, sehr offen und sehr tolerant. Also ich kann mich hier eigentlich schon ziemlich, jetzt mal aus meiner Perspektive gesehen, sehr sicher und wohlfühlen, tue ich auch. Und von dem her so allgemein, finde ich, ist es eine tolle Stadt, um einfach, ja, man selbst zu sein. Man sieht ja auch immer wieder, die Leute leben sich hier schon sehr aus, finde ich. Was sehr schön ist, viel Vielfalt und Diversität. Jetzt für queere Jugendliche spezifisch oder allgemein queere Menschen macht Tübingen eigentlich, also oder es sind sehr viele EinzelakteurInnen in Tübingen sehr aktiv, würde ich sagen. Also es hängt auch immer von den Leuten ab, die aktiv sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass es gibt so ein paar Leute, die da schon sehr dahinter sind. Auch mal abgesehen quasi von uns. Ich meine, dass es eine Fachstelle Vielfalt gibt, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Die wurde ja auch erst vor kurzem geschaffen. Es gibt auch viele GemeinderätInnen, die da sehr dahinterher sind. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, Gitta Rosenkranz von der AIDS-Hilfe oder Asli Kütschig oder so, die dann zum Beispiel auch den Antrag gestellt haben, dass es eine queerbeauftragte Person geben soll in Tübingen. Der ist jetzt auch durch, der Antrag. Das heißt, da wird eine Stelle geschaffen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich würde sagen, Tübingen bietet da schon viel, aber es geht natürlich auch immer mehr.
Ja, also ich würde auch sagen, dass Tübingen so ein bisschen eine kleine Blase ist.
Ja.
Und gerade im privaten Umfeld finde ich es sehr angenehm und sehr tolerant und sehr offen. Das kommt natürlich immer sehr drauf an, mit wem man sich umgibt. Aber also ich komme von der Schwäbischen Alb und das ist schon ein bisschen was anderes dann. Genau. Ich meine, gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben den Bürgermeister, den wir haben. Und ohne es jetzt hier replizieren zu wollen, aber es ist nicht sonderlich queerfreundlich, was er oftmals sagt. Und ja, also das darf man dann halt auch nicht vergessen, dass wir sehen natürlich jetzt aus unserer Blase heraus vieles, aber es gibt trotzdem einige Missstände, gerade für Transpersonen, gerade sowas wie Toiletten oder was auch immer. Und dann eben auch so öffentlich wirksame Aussagen, die gemacht werden, die natürlich dann auch, ja, dem, was so viele Leute entgegenarbeiten, entgegenwirken. Ja.
Hat es dann in Tübingen vielleicht auch ein bisschen damit was zu tun, dass es halt natürlich eine grüne Stadt ist, also gerade parteipolitisch halt im Vergleich zu anderen Städten. Ich meine, da muss man nur mal in die Außenbezirke von Tübingen gucken, wo es dann halt auch schnell wieder anders aussieht, dass daran liegt und dass hier vielleicht gerade durch die Uni halt so viele junge Menschen auch leben und die da ja generell einfach offener für sind als ältere Menschen, was jetzt natürlich auch nicht so verallgemeinert werden kann.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, wir haben hier eine starke Linksorientierung, was also die Politik angeht. Aber ich glaube, was auch viel was ausmacht, Tübingen ist auch eine super politisch aktive Stadt. Also wenn ich hier irgendwie über den Marktplatz laufe, da ist ja immer irgendwie eine Demo, eine Kundgebung, irgendwo ist immer ein Plakat am Umhängen, das auf irgendwelche Missstände aufmerksam macht. Also ich habe das Gefühl, da ist auch einfach, die Leute sind da auch sehr bereit, irgendwie was zu machen und sich zu ändern. Und es ist halt einfach auch super schnelllebig durch die ganzen Studierenden. Es kommen irgendwie immer neue Leute. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass viele hängen bleiben und einfach nach dem Studium auch da bleiben. Aber es sind halt trotzdem immer wieder neue Leute da, die dann auch frischen Wind reinbringen und ja, einfach jung sind. Also, aber klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, also ich wohne gerade in Hageloch, wenn ich da jetzt gucke, da ist natürlich alles nochmal eine andere Situation, was schon sehr deutlich ist.
Ich glaube aber auch, dass ein großer Beitrag zu dem Ganzen ist, dass sich die verschiedenen Gruppen auch sehr stark miteinander solidarisieren und miteinander arbeiten. Also gerade wenn es um irgendwelche konkreten Vorfälle geht oder um irgendwie, wenn man für irgendwas Hilfe braucht oder so, ist eigentlich schon eine sehr große Bereitschaft zur Solidarisierung und zur Zusammenarbeit da. Und ich glaube auch, dass das viel hilft, um irgendwie ja Dinge voranzubringen und auch Dinge zu bewirken und zu verändern.
Das stimmt, also ich habe zum Beispiel auch diesen schöner Wohnenverteiler und da bekommt man halt auch immer sehr, sehr viel mit an irgendwelchen Veranstaltungen, Kundgebungen und wenn irgendwie mal irgendwo was passiert ist, dass man da dann auch irgendwie zusammen mitarbeitet. Ja. Wie würdet ihr zurzeit generell in der Gesellschaft die Situation für queere Menschen einschätzen? Also man hat ja schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren da sehr viel passiert ist. Aber wie würdet ihr jetzt den Stand so einschätzen?
Das ist schwierig. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo man so schaut. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Nachbarländern rüber gucke wie Polen oder Ungarn, dann wird es mir ganz anders. Da ist die Situation definitiv nicht besser geworden, eher noch schlimmer. Auch in beiden Teilen von Deutschland, glaube ich, gibt es noch sehr viel, ja, vielleicht schon fast Rechtsorientierung. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt besser. Ich würde sagen, allgemein, es ist sichtbarer. Also das muss man schon sagen, wenn man jetzt auch in Filmen guckt oder allgemein in den Medien, man sieht mehr davon, aber auch nicht immer positiv. Also viel wird auch ausgeschlachtet oder wird eben auch sehr stereotypisch dargestellt. Also da gibt es dann eben diesen, also ja, böse gesagt, diesen Quotenschwulen, der dann irgendwie immer zum Shopping mitkommt. Also das ist ja auch nicht sehr repräsentativ. Aber es gibt natürlich auch sehr gute Filme und gute Medien, die irgendwie jetzt immer mehr produziert werden. Ja, also ich finde es schwierig einzuschätzen. Ich glaube, pauschal kann man das irgendwie nicht sagen.
Ich glaube, es wird toleriert, aber nicht akzeptiert. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, also ich habe oft das Gefühl, in Deutschland, es würde niemand sich jetzt auf die Straße stellen und mich aktiv beleidigen. Ich meine, das hatte ich auch schon, aber ich glaube nicht, dass die Leute, ich glaube, da ist ein bisschen Scham und ein bisschen Hemmung da, wo das in anderen Ländern vielleicht nicht so da ist. Aber ich glaube, dass viele Leute doch schon noch diese Gedanken haben, dass sie das eben nicht so gut finden, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Aber ja, ich glaube, durch die Sichtbarkeit und auch eben die Ehe für alle und so weiter und so fort, ist mehr Sichtbarkeit und öffentliche Akzeptanz, also Toleranz meine ich jetzt, da. Aber es gibt natürlich immer noch Missstände, gerade auch was so rechtliche Lage anbelangt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie halbwegs schon mal was davon gehört habt, aber es gibt zum Beispiel das Problem mit dem Abstammungsrecht. Das heißt, wenn in eine lesbische Ehe ein Kind geboren wird, dann ist nur die gebärende Mutter Mutter offiziell und die andere muss das Kind adoptieren, wie wenn es ein Stiefkind wäre, obwohl die sich gemeinsam dafür entschlossen haben, ein Kind zu bekommen. Genauso gibt es natürlich immer noch das Riesenproblem mit dem, ich will es gar nicht sagen, aber es heißt Transsexuellengesetz, was also sehr pathologisierend ist für Transpersonen und ja, also es wurde als menschenunwürdig eben empfunden vom Bundesgerichtshof, wenn mich alles irrt. Bin da bei weitem keine Expertin, aber genau. Und es gibt schon noch viele Missstände und es gibt viele Probleme. Und natürlich ist es leicht zu sagen, okay, uns geht's besser, als es uns vor, sagen wir, 50 Jahren ging. Uns geht's besser als den Leuten in Ungarn und Polen, aber trotzdem gibt es auch hier in Deutschland einiges an Problemen und einiges an Baustellen, die ja definitiv noch da sind.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, also wir haben auch eine sehr konservative Regierung und drum ist es natürlich auch alles gefühlt in ja, Schneckentempo, wie das hier vorangeht. Also wenn wir mal überlegen, was war es 2017, dass die Ehe für alle erst quasi endlich mal beschlossen wurde, das ist jetzt auch noch nicht lange her, ist eigentlich recht traurige Bilanz so. Oder auch sonstige Regelungen, Gesetze, die einfach echt lang auf sich warten lassen und für die man auch sehr stark kämpfen muss. Und wenn man da halt gerade bei solchen, weiß ich nicht, Triellen oder was nicht alles, die PolitikerInnen hört, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass das Themen sind, die da wirklich angegangen werden oder die jetzt sich quasi bald ändern, sondern dass es eben weiterhin ein Kampf ist und weiterhin auch noch lange gehen wird, bis sich da wirklich was ändert, sodass es auch wirklich ja, spürbar ist und nicht immer so Minischritte.
Ja, und gleichzeitig gibt es dann auch AkteurInnen, die ja befürworten würden, dass wir zur nuklearen Familie zurückkehren. Mama, Papa, Kind, Kind. Und damit auch Wahlkampf machen. Also ich war vor der Wahl in Dresden im Urlaub und die Wahlplakate dort sind sehr interessant gewesen, um es jetzt nicht fürchterlich und erschreckend zu sagen.
Ja. Deutschland aber normal. Also da hat es mir echt die Zehennägel aufgerollt, wo ich das gelesen habe. Also das ist wirklich nicht nur ein Rückschritt, sondern 50. Also das ist wirklich ja. Erschreckend.
Und dann die Deutschlandflagge und drunter Hashtag Pride.
Ja, also es ist wirklich schlimm, wenn man da immer wieder sieht, so man kämpft und tut und so in seiner Blase in Tübingen hat man auch irgendwie das Gefühl, man erreicht was. An vielen Stellen und wenn man dann irgendwie so einen Schritt raus macht, sieht man, dass es halt nicht für alle Orte so gilt.
Ja, vor allem war das vor ein paar Monaten, gab es ja auch im Bundestag die Abstimmung über das Selbstbestimmungsgesetz und das wurde ja auch abgelehnt und da war ja auch mehr als offensichtlich, wer wie abgestimmt hat. Aber würdet ihr sagen, dass es ein rein politisches Problem ist, also beziehungsweise rein die Politik die Ursache ist, gerade weil eben CDU einfach zwar immer scheinheilig tut, von wegen wir sind so offen und wir wollen mehr, aber letztendlich bei den ganzen Abstimmungen trotzdem immer dagegen ist?
Ich meine, die wurden gewählt von irgendjemand und die haben mittlerweile, gibt es eine lange Liste an Indizien, die zeigen, wie die CDU oder auch andere Parteien sich verhalten bei solchen Sachen. Und also die Parteien werden ja gewählt. Und ich meine, natürlich kann man nicht direkt sagen, was sie dann machen. Aber letztendlich gibt man ja seine Stimme ab. Und das repräsentiert, denke ich, schon auch ein Stück weit die deutsche Gesellschaft einfach. Und deswegen, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Politik ist, sondern das ist eben das deutsche Volk, das so gewählt hat. Und ich glaube, leider spiegelt die Politik auch wieder. Oder was heißt leider? Eigentlich ist es gut, aber ja, genau.
Ja, also ich glaube, man muss ja gar nicht so weit gehen wie jetzt nach Berlin in den Bundestag. Also ich muss mir ja mal nur irgendwie anschauen, wie in den Schulen Sachen vermittelt werden oder wie so im Gemeinderat Sachen diskutiert werden oder am besten noch irgendwie in irgendwelchen Dörfern quasi. wenn ich da schon an der Bushaltestelle höre, wie die Leute sich unterhalten und was da für Meinungen geäußert werden. Also ja, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel. Ich glaube, viel ist auch das Problem Unverständnis, mangelndes Wissen irgendwie und dann eben auch die Angst so, oh, das ist anders, das verstehe ich nicht, das möchte ich nicht, soll alles bleiben, wie es ist. Und ja, so dieser Wunsch nach diesem Normalen, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, schon sehr groß bei Menschen, die einfach Angst vor Veränderungen haben.
Ja, Gewohnheit würde ich jetzt auch nennen. Nicht normal, sondern einfach Gewohnheit. Alles soll so bleiben, wie es ist.
Genau.
Aber was würdet ihr euch denn wünschen, gerade zum Beispiel in Schulen? Also was habt ihr für Vorstellungen, wie man da anders agieren könnte, damit diese Gewohnheit eben wegfällt, gerade wenn man dann im kleinen Rahmen guckt und nicht nach Berlin, wie du jetzt gerade gesagt hast?
Ja, also ganz klar, es muss einfach Thema sein. Also es steht ja im Bildungsplan drin, dass es eben mit berücksichtigt werden soll und eben auch in allen Fächern. Und es können ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, dass in der Matheaufgabe eben nicht Papa Hans und Mama Ute einkaufen gehen, sondern Papa Peter und Papa, was eben auch immer, Hans-Jörg. ja, und das, also so kleine Sachen könnten das schon sein. Und dann ist natürlich, also das lässt sich irgendwie in jedes Fach integrieren, wenn man es denn nur will. Oder zum Beispiel gerade in Englisch oder in Deutsch, da kann man auch mal irgendwie. Ja, also es gibt ein Englischbuch, da wird tatsächlich über eine Transperson gesprochen. Aber dann natürlich ganz groß sexuelle Aufklärung, Biounterricht. Das ist alles sehr heteronormativ. Also ich habe mir mal die Bücher angeguckt von den letzten 20 Jahren und es gibt ein Buch, wo bisexuell drin vorkommt als Wort und sonst überhaupt nichts. Und dann ging es auch nur um Sex. Es ging nicht um Beziehung, es ging nicht um Liebe, sondern eine bisexuelle Person war eine Person, die mit Männern und Frauen Sex hat. Punkt. Also da ging es dann nicht, dass man sich in mehrere Personen von verschiedenen Geschlechtern verlieben kann oder was auch immer, sondern es ging wirklich nur um Sex. Und also wenn ich zurückdenke und auch die Fragen angucke, die die SchülerInnen uns stellen, wenn wir an Schulen sind, dann wird es da einfach nicht thematisiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viel Überforderung ist von Lehrpersonen und es ist auch einfach, also LehrerInnen sein ist zeitlich sehr intensiv, aber es gibt genügend Angebote von außen. Man kann sich die Leute einladen und wenn man das möchte, kann man diesen Schwerpunkt setzen und auch diesem Anliegen nachkommen, dass man Raum dafür schafft. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ja die LehrerInnen auch sehen, dass das ein Thema ist, was SchülerInnen sehr beschäftigt und dass es wichtig ist, dass es diesen Austausch auch in der Schule gibt, weil das ist der Lebensmittelpunkt von diesen Personen. Und ja, wenn sie sich da nicht austauschen können, wo sollen sie es dann machen?
Ja, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, so diese Angst zu nehmen. Also ich glaube, bei mir war viel so mit dem Outing einfach, ich habe das lange nicht für mich selber akzeptieren können, weil ich einfach unglaubliche Angst davor hatte, wie werden meine MitschülerInnen reagieren, das Lehrpersonal, werde ich quasi da irgendwie negative Folgen haben, schlecht behandelt werden. Und wenn ich das abbauen kann in der Schule und indem es einfach nur ist, es zu normalisieren einfach und zu enttabuisieren und zu sagen, ja, das ist doch völlig in Ordnung, dann könnte ich mir so viel Leid sparen. Also gerade das Suizid, das
Suizidalität.
Ist ja Suizid, ja. Genau, also zum Beispiel vor allem bei Trans-Personen, aber auch bei sonst queeren Personen ist einfach so 4 bis 6 Mal höher, quasi, also, dass ich Suizidgedanken habe oder es vielleicht sogar direkt begehe. Also, das ist, das sind auch Zahlen da, die es einfach belegen. Und wenn ich das abbauen kann vorher, wenn ich die Angst nehmen kann, das würde schon so viel helfen. Und wenn ich jetzt mal angucke, wir haben dieses Peer-Projekt hier in Tübingen und die Schule, die uns am meisten bucht, ist Böblingen. Also da ist in Tübingen halt nicht mal vor Ort wird es genutzt. Und viele andere Städte haben das Angebot überhaupt gar nicht. Also von dem her wäre es auch einfach wichtig, dass LehrerInnen sich entweder selbst bilden, weiterbilden, oder sich einfach ExpertInnen, und das ist sogar noch besser, einladen, die selber betroffen sind, die selber Ahnung haben, die einfach da aus einer anderen Perspektive sprechen können.
ja, also ich muss da, glaube ich, nur auch mal an meine Realschule, also ich war zuerst auf der Realschule und dann auf dem Gymi, auch wenn ich da zurückblicke, da gab es das Thema nicht. Da war auch keine queere Person auf der Schule oder sonst was, aber ich weiß, oder im Nachhinein weiß ich auch, hätte sich jemand geoutet auf der Schule, wo ich war, dann wäre die Person so runtergemacht worden. Und das finde ich halt schade, weil gerade eine Schule ja auch so als Schutzraum oder eben auch als Leute oder gerade die LehrerInnen oder ich weiß nicht, ob es noch VertrauenslehrerInnen gibt. Genau, solche Leute sind ja eigentlich Ansprechpartner für SchülerInnen, aber dass das einfach doch nicht so gegeben ist. Aber würdet ihr gerade für LehrerInnen vielleicht auch sagen, dass man da wirklich schon früher ansetzen muss und das auch schon im Studium thematisieren muss, weil ich habe da auch das Gefühl, dass das teilweise noch sehr nach alten Strukturen alles vonstatten geht.
Also ich studiere ja selber auf Lehramt. Genau, und also das Lehramtsstudium an sich, der Fokus ist sehr auf dem Fachlichen. Also pädagogisch ist da minimalst ein bisschen was dabei und das meiste ist davon sehr theoretisch. Und es gab, ich glaube, in meinem ganzen Studium einmal die Option, ein Seminar zu einem queeren Thema zu machen. Und es war fachlich. Und dann gab es einmal die Option im pädagogischen Bereich eben, aber das musste man auswählen. Und da saßen dann natürlich die Leute drin, die sich sowieso schon mit dem Thema beschäftigen. Und ja, also das gibt ganz viele Themen, die zu kurz kommen. Und es ist aber auch am Seminar für Lehrerbildung, glaube ich, im Referendariat danach kein Thema. Und das ist allgemein so ein Problem, dass sehr auf Didaktik geachtet wird, aber das vergessen wird, dass das ja auch Menschen sind, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich meine, mittlerweile gibt es an den meisten Schulen SchulsozialarbeiterInnen, aber selbst die wissen meistens nicht so ganz genau, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Und ja, also wir hatten auch schon Schulen, da haben sich das ganze Lehrpersonal zusammengetan und nachdem sich eine Person geoutet hat und dann gab es Aktionstage, wo dann mehrere Tage und verschiedene Workshops und das irgendwie für mehrere Klassenstufen und das machen die jetzt jedes Jahr. Und es gibt Zeit für solche Aktionstage und das kann man machen. Und es ist schade, dass das Studium für Lehrpersonen da absolut nichts gibt. Aber ja, also ich würde mir wünschen, dass die Lehrpersonen sich dann irgendwie in ihren Fortbildungen zumindest damit auseinandersetzen.
Ja, es ist auch einfach schade, dass quasi das erst passieren muss, dass sich zum Beispiel eine Schülerin outet, dass quasi was passiert. Und oft ist da ja eigentlich schon fast zu spät, weil das ist ja dann quasi nur so Krisenmanagement und nicht vorher schon Sensibilisierung. Ich glaube, viele Situationen, die einfach auch negativ und belastend sind für die SchülerInnen, könnte man vorher abwenden, wenn das vorher schon zum Thema werden würde. Also ich habe Bekannte von meiner Freundin, da ist quasi der Sohn ist trans und überlegt sich jetzt schon, Gott, wie mache ich das mit dem Schulwechsel und so. Und ich habe empfohlen, geh vorher hin zu der Schule, also auch zu der Mutter quasi, mach vorher schon klar, ihr müsst jetzt schon sensibilisieren, eure LehrerInnen darauf vorbereiten. In 2 Jahren kommt dieses Kind auf diese Schule und es bringt nichts, wenn ihr dann quasi einfach schnell irgendwie ins Rudern kommt und dann macht man halt irgendwas, dass was gemacht ist. Sondern es muss jetzt schon passieren und es muss geguckt werden mit Toiletten und Sportumkleiden und alles. Also das, da hängt ja auch viel dran.
Das Problem ist auch, dass in Schulen die rechtliche Lage ganz unklar ist, gerade wenn es um Transpersonen geht. Und also da ist oft die Sorge mit den Urkunden, also mit den Zeugnissen und welcher Name da jetzt drauf darf und keine Ahnung. Und ja, also das ist halt so. Und von dem, was wir berichtet bekommen, ist dann die Reaktion meistens Panik und nein, das können wir nicht machen. Und es gibt aber die Möglichkeit, also es gibt immer die Möglichkeit, wenn man das irgendwie will, das ist jetzt nicht explizit verboten, es gibt Schulen, die machen das. Und ja, also nutzt die Beratungsangebote. Das ist so, ich glaube, unterm Strich das, was die Leute sich mitnehmen sollten, nutzt die Beratungsangebote.
Ja, ja, weil also wir reißen uns quasi auf gut Deutsch gesagt den Arsch auf, dass es diese Angebote gibt und die müssen einfach nur genutzt werden.
Kommen noch viele SchülerInnen zu euch, die Probleme mit dem Outing haben?
ich glaube, das ist unterschiedlich. Also viele, die bei uns sind, haben das schon hinter sich. Also weil viele dann natürlich auch im Studium und sowas. Aber es gibt auch viele, die haben sich noch nicht mal vor der Familie geoutet, geschweige denn in der Schule. Also ist immer sehr unterschiedlich. Und in dem Sinne, was wir eben bieten, ist ein sicherer Raum, um sich auszutauschen, um Fragen zu stellen, aber auch um ja, sich selber zu akzeptieren. Also ich selber habe da auch viel gelernt, mich selber zu akzeptieren, was ja auch ein Riesenschritt ist. Also es ist ja auch nicht nur das äußere Coming-out, sondern auch das innere Coming-out, das ich ja erstmal durchlaufen muss. Und dieses äußere Coming-out ist oft innerhalb von kürzester Zeit erledigt, und das innere Coming-out habe ich dann im Prinzip schon seit Jahren irgendwie, muss ich das mit mir selber ausmachen, und die meisten sind da sehr alleine mit. Von dem her hilft es schon, wenn sie zu uns kommen, aber ja, es ist halt immer sehr unterschiedlich. Wir haben auch Leute, die sagen, wenn ich mich zu Hause oute, dann werde ich von meiner Familie verstoßen oder muss Angst haben, dass ich irgendwie Gewalt erfahre. Also das, ja, gibt's ja auch.
Es gibt auch Leute, die kommen zu uns, und das ist mehr oder weniger immer ein Geheimnis und immer ein, wie kriege ich das hin, dass niemand weiß, wo ich bin. Wir haben auch Leute bei uns, also das ist eben, die Angst vor dem Outing ist meistens so groß und die Angst vor den Konsequenzen, dass die Leute nicht mal zu einer Jugendgruppe kommen, weil sie Angst haben, dass irgendjemand sieht, dass sie da hingehen.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, auch der Großteil von den Personen, die zu uns kommen, Leute, die gerade angefangen haben mit dem Studium, weil sie jetzt eben ihre eigenen vier Wände haben, die physische Distanz zu den Eltern da ist und sie sich eben ja auch zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, frei genug fühlen, um das so auszuleben, und dann kommen sie zu uns und dann sind sie ein bisschen ganz lost, und das ist dann immer ganz witzig. Ich nenne sie dann immer die Baby Gays, die dann kommen und dann so richtig wie so Deer in the Headlights. Und ich will jetzt endlich wissen, was queer ist. Zeig mir die queere Szene. Das ist immer ganz schön, auch wenn es natürlich der Hintergrund nicht so schön ist, aber ja.
Ja, ja, doch, das beschreibt es ganz gut. So diese erste Berührung mit der queeren Welt, weil davor traut man sich vielleicht mal hier und da so ein YouTube-Video anzuschauen oder hier und da mal eine Google-Suche, aber so richtig mit echten Menschen in Kontakt kommen ist schon irgendwie ein Riesenschritt und auch ja, total bereichernd, wenn man dann mal merkt, so okay, die Leute gibt's wirklich, das ist nicht nur alles in meinem Kopf.
Jetzt sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Also es war wirklich super interessant. Vielleicht noch eine letzte Sache, wenn ihr könnt auch kurz überlegen, aber wenn ihr so eine Sache so der Gesellschaft raussagen könntet, was wolltet ihr der Menschheit da mitgeben, gerade was die queere Welt angeht?
Ja, puh. Schwierig.
Ja, ist echt schwierig.
Ja, also vor allem das auf eine Sache zu beschränken. Ich glaube, was ich gerne queeren Menschen mitgeben wollen würde, wäre, ihr seid richtig genauso, wie ihr seid. So dieser total ausgelutschte Spruch, aber das hätte mir damals sehr geholfen, das zu hören. Weil ich mich immer wie, also gefühlt habe, als wäre ich eben nicht richtig und es wäre nicht in Ordnung. Und ich glaube, die Gesellschaft, ja, also Leute, ihr wollt doch auch nur, dass es euch gut geht und dass ihr akzeptiert werdet und dass ihr eure Familie gründen könnt und euer Leben leben könnt und nicht irgendwie euch ständig Sorgen machen müsst, und gönnt es doch auch den anderen. Also es ist doch so einfach mal quasi nett zu sein und sich mal gegenseitig zu akzeptieren. Die tun euch nichts, wir beißen nicht.
Ja, also ich würde an die Gesellschaft, würde ich sagen, tatsächlich einfach einen Schritt zurück machen, durchatmen und fragen. Fragt einfach. Also die meisten Leute freuen sich, eine Frage gestellt zu bekommen, anstatt einfach Ablehnung zu bekommen, und traut euch zu fragen und ja, informiert euch. Genau.
Ja, vielen Dank. Es war wirklich sehr spannend mit euch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe euch, dass eure Vortragsreihe jetzt im Oktober erfolgreich läuft und ihr da ja ganz viel tolle Erfahrungen mit euren Zuhörern sammeln könnt. Und ja, vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns, dass wir da sein durften.
Ja, danke. Genau, dann war es das jetzt schon auch mit der zweiten Stunde Lokalmagazin für heute, und Wir hören uns am Montag wieder und die Vortragsreihe gibt es jetzt den ganzen Oktober über, jeden Mittwoch ab 19 Uhr, und den Zoom-Link findet ihr auf der Website vom Mädchentreff.